Quarantimes, die Nachtschau, emanzipatorisches und widerständiges in Zeiten der Krone. Guten Morgen, liebe Hörixes, im freien Senderkombinat auf 93,0 FM. Wir haben auch Kabel und den Livestream auf fsk-hh.org. Ich bin Trailer Sparks. Und heute ist alles vorbei. Vorbei? Wann ist etwas eigentlich vorbei? Ein Konzept. Ich nehme mal das Wort Konzept, ja, weil Dinge sind auch Konzepte manchmal. Wenn ein Konzept in all seine Einzelteile verlegt ist, und es als solches die Einzelteile nicht mehr zusammenhält, zum Beispiel, und diese Einzelteile in anderen Konzepten und Dingen aufgegangen sind. Wenn das Konzept keine Beziehung mehr zu anderen Konzepten aufrechterhalten kann. Wenn das Konzept keine Handlungs- und Wirkmacht mehr hat in der Welt. Nothing's really over till it's gone. Das könnten Konzepte von vorbei sein. Aber etwas, das ganz bestimmt nicht vorbei ist, ist das SARS-CoV-2-Virus und sind die autoritären Maßnahmen. Nun wird uns aber gerade allenthalben irgendwie weisgemacht, es sei jetzt vorbei. Oder zumindest mir. Also kommt das so vor. Ich kriege E-Mails, in denen steht, Betrieb auf Prä-Corona zurückgestellt. Und ich denke so, Moment, was? Ich glaube, wir haben hier ein anderes Verständnis davon, was vorbei heißt. Und ein ganz gutes Beispiel dafür, dass Dinge nicht vorbei sind, ist der Campuspass der Uni Hamburg, von dem mir Freundinnen diese Woche erzählt haben. Und den ich darauf folgend auch überlegt habe, mir zu ergattern, obwohl ich kein Studierender der Uni Hamburg bin. Es funktioniert folgendermaßen. Sobald eins die Webseite gefunden hat, kann eins Namen, Adresse, Telefonnummer, E-Mail eintragen und kriegt dann einen QR-Code. Dann muss eins mit diesem QR-Code in ein Büro an der Uni Hamburg gehen, wo man nur zu einem spezifischen Termin hingehen kann. Und dann muss eins da seinen Personalausweis vorzeigen und natürlich das Genesenen- oder Geimpften-Zertifikat oder den Test. Also eins könnte auch jeden Tag wieder diesen Campuspass neu beantragen. Genau. Es ist nämlich der Uni Hamburg nicht möglich, die bereits auch schon mit höheren bürokratischen Hürden versehenen Covid-Zertifikate zu akzeptieren, die in der ganzen EU akzeptiert sind. Nein, es muss noch eine zusätzliche bürokratische Hürde eingeführt werden. Und das Beste daran, wer keinen Campuspass vorweisen kann, wird des Geländes verwiesen. Aber wie denn? Also wer setzt das denn durch? Nun, wenn ich das richtig verstanden habe, werden kleinere Gruppen von Securities den Campus patrouillieren und einfach so zufällig Leute rauspicken und gucken, ob diese auch den Campuspass haben. Als du mir das beim Frühstückstisch erzählst, kriege ich so ein bisschen kleinere Zittermomente und bin so, what the fuck. Und du sagst, naja, sie wollen halt ausprobieren, wie weit sie gehen können. Und so wie es erscheint, können Autoritäten gerade ziemlich weit gehen, hat doch die Einführung des Campuspasses zu keinem offiziellen Aufschrei von irgendwelchen uninahen Politgruppen geführt oder von irgendwem, soweit ich das mitbekommen habe. Gerade eine Universität, die für alle zugänglich sein sollte. Also ich meine zum Beispiel, ich möchte in die Bibliothek gehen können, brauche dafür aber den Campuspass. Das schließt Menschen, die keine Identitätspapiere, wie heißt das nochmal? Die keine Papiere ausweisen, vorweisen können, aus. Es wird also immer enger. Und all das, weil Covid vorbei ist und es sich immer noch so gut benutzen lässt. Vorbei ist natürlich etwas, was ein sich ja schon öfter erhofft von der gegenwärtigen Lage. Und ich will heute quasi mich philosophisch auf dieses weite Spannungsfeld oder auf die Ebene, die sich entspinnt zwischen einem Traum und einer Wüste begeben und schauen, wie die beiden zusammenkommen. Denn, so meine Theorie, so weit entfernt sind diese beiden Dinge nicht. Oder nochmal anders formuliert, sie sind voneinander abhängig in der gegenwärtigen Lage der Welt. Und um zum einen zu kommen, müssen wir das andere akzeptieren. Und um zum anderen zu kommen und darin nicht zu verrecken, brauchen wir das eine. Das war jetzt mal ein guter Anfang, fand ich. Und jetzt komme ich ins Strauchen. Es ist ja doch sehr früh am Morgen. Und ich habe mal wieder nicht besonders gut geschlafen. Woran das liegen kann, keine Ahnung. In diesem Vorbei denke ich sehr viel darüber nach, wann ist Geschichte eigentlich vorbei? Oder die Vergangenheit. Ich war gestern in einer Ausstellung im Westwerk von KünstlerInnen aus Belarus. Die Ausstellung läuft noch bis morgen Sonntag. Nee, übermorgen Sonntag. Tage. Und in dieser Ausstellung gab es einen Videobeitrag, der hieß If the past will not end. Wenn also die Vergangenheit nie vorbei ist. Und in diesem sieht man die Künstlingsperson, wie sie immer vor verschiedenen Denkmälern steht und diese anspricht und sagt und zum Beispiel erzählt davon, wie die eigene Großmutter immer und immer wieder stirbt in einem Lager. Genau. Und erzählt, wie diese Vergangenheit nie endet, steht dann zum Beispiel vor Lenin und sagt, wie seine Autorität immer und immer wieder sich nachwirkt und spricht davon, dass wir quasi in einer posttraumatischen Kette gefangen sind in unserer gegenwärtigen Gesellschaft, weil die Vergangenheit nicht endet, weil wir es nicht hinkriegen, mit ihr zu brechen. Und er ruft quasi die Zukunft auf, dieser Künstler in diesem Video. Genau, immer wieder. Invoking the future. Und zwar nicht, indem die Person die Vergangenheit zu negieren versucht, sondern indem sie der Vergangenheit zu sagen versucht, sie sei vorbei. Und das bedeutet auch eine Art notwendiges Cleansing von dieser Vergangenheit. Und in diesem Sinne möchte ich mich kurz einmal über den Umgang unserer linksradikalen FreundInnen mit Vergangenheit auseinandersetzen und auch ein bisschen beschweren. Und ich glaube, wenn wir die Vergangenheit überwinden wollen oder wenn wir wollen, dass die Vergangenheit vorbei ist und uns nicht immer einholt, dann, so habe ich gerade in den letzten Wochen gelernt, brauchen wir eine ganz andere Fehlerkultur. Das bedeutet, sich nicht schuldig fühlen, wenn eins etwas falsch macht, sich nicht schlecht fühlen und irgendwo verkriechen und versuchen, die Dinge zu verintellektualisieren, sondern Verantwortung zu übernehmen. Und das bedeutet gerade im Falle eines begangenen Fehlers zu sagen, ja, das war schlecht, ich probiere etwas anderes. Und aus dieser schlechten oder eher gesagt nicht existierenden Fehlerkultur heraus, also das könnte ja so einfach sein, ne? Also wir stehen hier und sagen, okay, das mit dem Kommunismus, das hat nicht funktioniert, wie wir gesehen haben. Lass uns doch etwas anderes versuchen. Das mit dem Kapitalismus, das funktioniert nicht. Also lass uns doch was anderes versuchen. Und anstatt sich aber eben auf diese Fehlerkultur zu berufen und zu sagen, hey, das hat nicht funktioniert, wird sich in der linksradikalen und gerade deutschsprachigen linksradikalen Szene immer wieder positiv auf ein Bild von etwas bezogen, auf einen Fehler. Und er wird stunden- und jahrelang analysiert und da wird irgendwas einigermaßen Gutes darin gefunden oder Nützliches, um sich endlich darauf beziehen zu können. Und ich kann mich auch positiv auf Texte von Karl Marx oder Adorno beziehen, ohne dass ich den notwendigen Drang habe, mich Kommunistin zu nennen. Und ich verstehe es nicht. Und ich halte es, je länger ich darüber nachdenke, für ein weißes, westdeutsches Privileg, sich positiv auf den Kommunismus zu beziehen. Gerade Menschen mit einer Vergangenheit in Osteuropa, mit Familie, mit einer Vergangenheit in Osteuropa, wissen, dass der Kommunismus ein Fehler war. Und ich finde es schön, wenn ihr dann kommt und sagt, ey, das war nicht der Kommunismus, das war real existierender Sozialismus. Und gleichzeitig schwingt ihr dieselben Parolen, benutzt dasselbe Vokabular und stützt euch auf dieselben Theorien, wie die Menschen sich gestützt haben, als sie dieses System, dieses fehlerhafte System aufgebaut haben. So, das fühlt sich für mich nicht besonders an, als wäre der Fehler eingestanden worden. Und nein, ich mag keine Hammer und Sichel mehr sehen. Vielleicht aus Jux, aber auch dann, danke sehr. Das heißt also, aus Fehlern lernen bedeutet, damit wir sie nicht mehr wieder begehen, auch sie erstmal nicht mehr machen zu wollen und nicht an etwas festzuhalten, nur weil ein Gegner, zum Beispiel der Staat, der Verfassungsschutz, der Neoliberalist, der Kapitalist, uns auf dieses Wort einzugrenzen und einzuschränken versucht. Ich finde gerade in diesem Falle, also es lässt sich ja dann oft mit einem Reclaimen von einem negativ besetzten Wort argumentieren, wie das, also zum Beispiel der Feminismus ist ja auch ein Wort, was negativ besetzt wird, allerdings nur von außen. Der Feminismus hat keine Geschichte von Lagern und Autorität und Massenmorden. Der Kommunismus schon. Also ich sehe da schon einen Unterschied darin, wofür ein sich entscheidet, einen Begriff zu reclaimen und ob das einem wirklich weiterbringt, sich dann mit den Theorien da drin auseinanderzusetzen oder einfach mal zu sagen, okay, es hat offensichtlich nicht funktioniert. Ich will etwas anderes probieren. Denn nur wenn wir in diese Fehlerkultur hineinzuwachsen lernen, dann können wir auch sagen, hey, das alles hier, in dem wir uns gerade befinden, funktioniert offensichtlich nicht. Lass uns mal was anderes probieren. Und tief aufatmen und tief ein- und ausatmen und uns so langsam von der Enge in der Brust lösen. Und uns aus diesem ewig sich windenden Trauma lösen und befreien können, das sich da Kapitalismus nennt. Du sagst, wie wir beleuchtet von Stirnlampen auf einer Festbank sitzen und zu Abend essen. Ich habe Angst vor der Szene, vor dieser Verurteilung, dieser Härte. Und ich weiß einfach nicht, woher dieser Umgang miteinander kommt. Und ich merke, einzeln sind die Leute alle okay, aber im größeren Raum wird es plötzlich so. Und ich werde manchmal auch so. Du sagst, vielleicht müssen wir die Szene abschaffen, um Bewegung sein zu können. Oder uns wirklich von ihr verabschieden, mit einem klaren Cut, einer Grenzziehung. Ich sage, weil wir wollen uns doch bewegen, auch mit dem Körper, was tun, was ausprobieren. Und schon nur diese Sitzkreise sind eine pure Verhinderungskultur. Und ich erinnere mich an eure Worte, an die Ruhe, die ihr ausstrahlt, wenn ihr von euren Kämpfen erzählt. an die Sicherheit, mit der ihr wisst, dass ihr nicht wisst. Und ihr sagt, wir hatten keinen Plan. Wir wollten einfach die Autonomie. Und wir haben es ausprobiert und sind gescheitert. Und dann haben wir etwas anderes ausprobiert. Und da haben wir auch diesen und jenen Fehler gemacht. Aber immer wieder sprecht ihr darin von der Wichtigkeit, die Dinge wirklich zu tun, aus vollem Herzen und auch die Fehler aus vollem Herzen zu machen und aus vollem Herzen wieder was anderes wirklich zu tun. Und ihr sprecht davon, die kleine Rebellion zu finden und da zu politisieren. Vorbei also. Wie kann eins etwas vorbei machen in der Praxis? Wie stelle ich mir einen klaren Cut vor mit dem, was ist? Wie kann ich etwas wirklich tun und mich nicht wieder in alten Mustern, die mir durchs Haar streichen, verlieren? Das ist irgendwie für mich die größte Frage darin, mich wirklich organisieren zu wollen und wirklich mich in Richtung meiner Träume zu bewegen. Und wie kann ich darin die Vergangenheit ernst nehmen, als etwas, was sich schon auf heute auswirkt, gerade eben indem ich eine Position zu der Vergangenheit einnehme? Wie kann ich mich mitgetragen fühlen von all den RevolutionärInnen und Revolutionären vor mir und trotzdem akzeptieren, dass auch sie Fehler gemacht haben, dass es vorbei ist und dass es nun anders weitergehen muss? Erstmal möchte ich ein Lied spielen, um dann weiterzudenken. Und ich habe ja gesagt, ich will mich auf diesem Plateau zwischen Traum und Wüste bewegen. Und dementsprechend habe ich auch quasi zwei rahmende Songs ausgesucht. Der eine ist von Arbeitstitel Tortenschlag und heißt Apokalyptische Szenen. Und ja, ich kann ihn schon fast ganz mitsingen.
Das Ende der Welt ist vorbei, meine Lieben, keine Zeit zu verlieren. Keine Zeit in düsteren Träumen zu schwelgen, Dystopie zu fantasieren. Das Ende der Welt ist vorbei, meine Lieben, jetzt fängt die Arbeit an. Muss ich doch so viel verschieben, heute nicht irgendwann. Die Leute fahren im Geländewagen ins Kino, schauen Filme über Klimawandel, Katastrophen und so, lesen im Flugzeug nach Thailand einen Science-Fiction-Roman. Oh, wie spannend diese Liebe in Zeiten des Weltuntergangs. Apokalyptische Szenen, die Welt untergehen sehen. Prophetische Szenarien, die sich um das Ende drehen. Prophetische Szenarien, die sich um das Ende drehen. Kollaps in den Köpfen,
Kollaps in den Köpfen,
hinter den schönen Höhlen. Auf allen Leinwänden dystopische Visionen, auf allen Leinwänden dystopische Visionen.
Ausmalen, so dass morgen die Farbe noch klebt. Zähl an Händen und Haaren, Schuhsohlen und Straßen, schwer ist es dann weiterzugehen.
Allzu bequem scheint den Mut zu verlieren, wartend aufs jüngste Gericht.
heute für morgen auf schuldig plädieren, ändert die Umstände nicht. Apokalyptische Szenen,
apokalyptische Szenen,
die Welt untergehen sehen. Prophetische Szenarien, die sich um das Ende drehen. Prophetische Szenarien, die sich um das Ende drehen. Kollaps in den Köpfen,
Kollaps in den Köpfen,
hinter den Schönhöhlen. Auf allen Leinwänden dystopische Visionen, auf allen Leinwänden dystopische Visionen. Kannst du es hören? Es liegt was in der Luft. Neue Geschichten erzählt von Welten, die so bald nicht enden wollen. Schemen einer Utopie. Alte Rahmen, bunte Farben, wir mal neue Menschenbilder, wie wir sind und wie wir sein wollen. Unzählige Welten liegen unterm Mond, die schlafen, warten, dass wir sie einholen. Die schlafen, warten, dass wir sie einholen. Die schlafen, warten, dass wir sie einholen. Die schlafen, warten, dass wir sie einholen.
Quarantimes, die Nachtschau. Emanzipatorisches und Widerständiges in Zeiten der Krone. Ihr hört das freie Senderkombinat. Mein Name ist Trailer Sparks. Und das Ende der Welt ist vorbei, meine Lieben. Jetzt fängt die Arbeit an. Muss sich doch so viel verschieben? Jetzt und nicht irgendwann. Dieser hoffnungsvolle und auch träumerisch verstanden werden könnende Songtext hat sehr viel mit meiner politischen Philosophie zu tun, wie einem oder zwei von euch Hörigs es vielleicht schon aufgefallen ist. Ganz wichtig bleibt mir aber darin zu betonen, dass es sich bei dieser Träumerei nicht um Naivität handelt, sondern darum, einen Ausweg aus der Abgestumpftheit zu finden, die dieses Leben und diese Art, die generell verbreitet ist, Politik zu machen, zu bieten hat. Ich nehme meine Visionen, meine Träume ernst. Und ich nehme sie ernster als die von Kapital und Staat verbreitete Ideologie, dass die Welt gleich jetzt mal zu Ende geht. Dass wir sowieso nichts mehr ändern brauchen, weil, naja, look around you, bitches. It's Klimakatastrophe, it's war, it's hunger, it's sickness. Oh, this world is so sick. Aber um diese Krankheit zu sehen, die wirklich um uns lauert, um das zu sehen, was uns wirklich krank macht, die schlechte Regierung zum Beispiel, der Kapitalismus, das Patriarchat, die weiße Vorherrschaft, der schlechte Umgang mit Menschen, die verrückt sind. All diese Dinge sind es, die uns noch kränker machen. Und ich muss das sehen lernen. Und ich will das noch mehr sehen lernen, um die Notwendigkeit meines Handelns in den Vordergrund meines Lebens zu rücken. Erst wenn ich sehe, wie krank mich das alles macht, sehe ich, dass das Ende der Welt darin eingeschrieben ist und mir dadurch eingetrichtert wird und mir damit jegliche Handlungsmacht genommen wird, mich dagegen zu stellen. Also, das Ende der Welt ist vorbei und ich weiß, wenn ich mich organisiere und wenn ich etwas wirklich ernst nehme, kann ich anfangen, die Dinge zu verschieben. Es braucht also aus meiner Sicht einen Traum, eine Vision und das Wissen, dass das hier nicht das Ende der Welt ist, um etwas verändern zu können und um etwas aufzubauen. So ist das erstmal die eine Seite. Über die andere Seite komme ich über einen kleinen Umweg oder über einen konkreten Text zu sprechen. Ich habe ja in irgendeiner Sendung, keine Ahnung, schon einmal Desert besprochen und auch über meine Schwierigkeiten mit diesem Text sehr viel gesagt und werde mich nun auf eine andere Rezeption von Desert quasi beziehen und daraus vorlesen. Und zwar ist das das Wild Punk Manifest und dieses steht in dem Buch Schwarze Saat. Gesammelte Schriften zum schwarzen und indigenen Anarchismus. Das Buch Schwarze Saat ist gerade vor etwas mehr als einer Woche erschienen im deutschsprachigen Raum und es ist ein, wie du gesagt hast, als ich gestern bei dir vorbeigekommen bin, ein richtiger Ziegelstein. Also sowohl inhaltlich als auch vom Gewicht her. Wir haben es hier mit fast 600 Seiten, eng bedruckten Seiten zu tun, mit unglaublich vielen Texten. Also das Inhaltsverzeichnis ist fünfseitiges Inhaltsverzeichnis. Und es wird eine Bandbreite darin dargestellt, also von Lucy Parsons über Lorenza Comboa-Erwin, von dem ich ja auch schon einige Texte gelesen habe, dann über die Afrofuturist Abolitionists of the America, Michael Kimball, Zick, genau. Also es ist Goat, aufregend. Genau, also ich bin, auch Trailer Sparks hat es natürlich noch nicht geschafft, alles zu lesen, aber ich glaube, ich werde in den nächsten Sendungen, immer wenn ich Theorietexte lese, auch vermehrt versuchen, mich darauf zu beziehen, auf diese Texte, die hier in Schwarze Saat drin sind. Und an erster Stelle, vielen Dank, Elani, vielen Dank, Schwarzer Pfeil, dass ihr dieses Buch möglich gemacht und unter die Menschen gebracht habt. Ich glaube, es ist sehr wichtig, gerade für mich, auch endlich mal andere TheoretikerInnen und AnarchistInnen zu haben, auf die ich mich beziehen kann, mit denen ich mich auseinandersetzen kann, als immer nur die gleichen EuropäerInnen, die ich auch schon kenne und mich so auch selbst breiter aufzustellen und mein eigenes Verständnis von dem, was Anarchismus sein kann, zu verändern. Genau. Hier noch ein kleines Zitat aus der Buchrückseite. Eigentlich lese ich die ganze vor, sie ist großartig. Betrachtet man die bekanntesten anarchistischen Werke seit Entstehen des Anarchismus als Philosophie und Bewegung, so kommt man schnell zu dem Schluss, der Anarchismus sei eine weiße, eurozentrische Bewegung. Doch auf dem weitläufigen Terrain der anarchistischen Geschichte haben schwarze und indigene AnarchistInnen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung verschiedener Kämpfe rund um den Globus gespielt, darunter Massenstreiks, nationale Befreiungsbewegungen, Gefangenensolidarität, Queerbefreiung, die Bildung autonomer Befreiungsorganisationen und vieles mehr. Und was vielleicht noch viel entscheidender ist, was weiße AnarchistInnen häufig nur philosophiert haben, war lange Zeit und ist teilweise noch Praxis unter schwarzen und indigenen Menschen. Unser aktueller politischer Moment ist geprägt von einem globalen Wiederaufleben schwarzer und indigener Rebellion und angesichts des antiautoritären Geistes dieser Kämpfe ist die Zeit reif, einen genaueren Blick auf den schwarzen und indigenen Anarchismus zu legen. Ja, also erstmal vielen Dank. Und die Positionen, die hier vertreten sind, sind von, also es gibt hier Anarcho-Syndikalismus, Individualismus, genau. Auch, was ich bald noch lesen will, ein Rereading von Stirner. Da freue ich mich auch schon drauf. Cool. Genau. Also Schwarze Saat, gesammelte Schriften zum schwarzen und indigenen Anarchismus. Edition Schwarzer Pfeil und herausgegeben von Elani. Und vielleicht, wenn ihr auf schwarzerpfeil.de geht, ich weiß nicht, ob ihr das Buch jetzt nochmal bestellen könnt. Hier in Hamburg ist es bestimmt auch in den entsprechenden Infoläden zu lesen oder so. Und sonst wird ein Text nach dem anderen auf Schwarzer Pfeil veröffentlicht werden. Und ja, dieses Buch hat ein Anti-Copyright drauf, deswegen fällt es mir auch besonders leicht, daraus vorzulesen und seine Inhalte zu verbreiten. Nun gut, also erstmal, es ist sehr schwer, also von Gewicht. Ich muss gerade herausfinden, wie ich gut daraus vorlesen kann, ohne mir irgendwie die Hand zu brechen oder so. Okay, es ist wirklich schwer. Ich muss irgendwie das Mikro umstellen. Survival in Endzeiten. Ein Wildpunk-Manifest. Elani und Samuel B. Zitat: Das Gespenst, dem viele nicht ins Auge blicken wollen, ist eine simple Erkenntnis. Die Welt wird nicht gerettet werden. Die anarchistische Weltrevolution wird nicht stattfinden. Der Klimawandel ist inzwischen nicht mehr zu stoppen. Wir werden nicht das weltweite Ende der Zivilisation, des Kapitalismus, des Patriarchats, der Autorität erleben. Das wird in nächster Zeit einfach nicht kommen. Es ist unwahrscheinlich, dass es überhaupt irgendwann kommt. Die Erde wird nicht gerettet werden. Nicht durch AktivistInnen, nicht durch Massenbewegungen, nicht durch Wohltätigkeit, und auch nicht durch ein aufständisches, globales Proletariat. Die Erde wird nicht gerettet werden. Diese Erkenntnis verletzt die Leute. Sie wollen sie nicht wahrhaben. Es ist aber wahrscheinlich so. Das sind einige der ersten Zeilen aus Desert, dem wahrscheinlich wichtigsten anarchistischen Werk der jüngsten Zeit. Desert konfrontiert uns mit einem Punkt, den wir vielleicht alle tief in uns spüren, aber nicht wahrhaben wollen. Tief in unserem Herzen wissen wir alle, dass die Welt nicht gerettet wird. Mittlerweile verstehen die meisten Menschen, dass der Kapitalismus den Planeten zerstört und Studien prognostizieren den Zivilisationskollaps. Doch was passiert danach? Sicher ist, dass ein Zusammenbruch der Zivilisation nichts Neues ist. Unzählige Zivilisationen sind in der Vergangenheit bereits an dem Machtgefälle, das jeder Zivilisation innewohnt, kollabiert. Das Römische Reich, das Mesopotamische Reich, das Inka-Reich. Doch sicher ist auch, dass auf jede eine noch gefährlichere Zivilisation folgt. Aktuell befinden wir uns in der Ära der kapitalistisch-industriellen Zivilisation, welche jedoch diesmal auf globaler Ebene agiert und im Inbegriff ist, die einst grüne Erde in eine einzige Wüste zu verwandeln. Der Zusammenbruch dieser Zivilisation wird mit so viel Leid und Zerstörung verbunden sein, wie es in keiner vorherigen Zivilisation bisher der Fall war. Und an ihrer Stelle könnte erneut etwas noch viel Gefährlicheres den Platz einnehmen, wenn globale Kriege um Ressourcen ausbrechen und die neue Norm werden. Vielleicht eine technokratisch-faschistische? Die Anzeichen sind zumindest bereits da. Obwohl die Zeichen noch nie so dystopisch waren, wie sie es heute sind, ist der Widerstand gegen das System nach den beiden Weltkriegen stark zurückgegangen. Welche Hoffnung bleibt auf eine globalische, aufständische oder revolutionäre Masse, die sich der Dystopie stellt, um noch viel Schlimmeres abzuwehren? Die revolutionären Bewegungen der letzten beiden Jahrhunderte sind mit dem industriellen Kapitalismus nicht fertig geworden, als er noch in den Kinderschuhen steckte, und heute ist der revolutionäre Geist weitestgehend im Keim erstickt. Das letzte Jahrzehnt mag zwar geprägt von der neuen Revolten sein, doch keiner dieser Revolten war es möglich, entweder eine wirklich breite Masse zu mobilisieren oder aber wirkliche Veränderungen herbeizuführen. Selbst wenn wir Hoffnungen darauf haben könnten, dass die Masse in Zukunft wieder ein revolutionäres oder aufständiges Potenzial entfaltet, käme es zu spät. Diese Zeit zu warten und zu hoffen, haben wir nicht. Die Wüste kommt. AnarchistInnen verlieren wertvolle Zeit des Handelns, wenn sie sich darauf konzentrieren, die Masse zu mobilisieren. Selbst wenn du in 30 Jahren damit Erfolg haben solltest, was ist bis dahin noch übrig? Zitat: Die Hoffnung auf das große Happy End verletzt Leute. Sie bereitet den Weg für den Schmerz, den sie spüren, wenn sie desillusioniert werden. Mal ehrlich, wer von uns glaubt wirklich daran? Wie viele sind an dem Aufwand, den fundamental religiösen Glauben an eine positive Transformation dieser Welt mit der uns umgebenden Lebensrealität in Einklang zu bringen, zerbrochen? Desillusioniert zu sein in Bezug auf die Weltrevolution, auf unsere Möglichkeit, den Klimawandel zu stoppen, sollte jedoch nicht dazu führen, dass wir unsere anarchistische Überzeugung ändern oder unsere Liebe zur Natur aufgeben. Es gibt immer noch viele Möglichkeiten für wilde Freiheit. Aus der SAP. Aktive Desillusionierung ist befreiend. Es bedeutet nicht, handlungsunfähig zu werden, sondern im Hier und Jetzt zu kämpfen, ohne verzweifelte und aussichtslose Hoffnungen auf eine Weltrevolution, die uns nur im Warten üben lassen wird, während die Welt um uns herum zerbricht. Wildpunk erkennt die Dystopie der Gegenwart und Zukunft an und versucht, sich dem zu stellen und Lebensweise zu schaffen, ohne jedoch in einen Utopismus zu verfallen. Das Ziel ist kein Warten auf ein besseres Morgen, sondern wie wir heute im Hier und Jetzt für unsere Liebsten, unsere Tier- und Pflanzenwelt, unsere Erde kämpfen und etwas schaffen, für das es sich noch zu leben lohnt. Wenn es nicht mehr darum geht, zu warten und zu hoffen, steht uns alles offen. Rhyme, rhyme, rhyme. Genau, bevor das Wildpunk-Manifest kommt, will ich hier noch die Fußnote lesen. Eins, warum Wildpunk? Es geht nicht darum, eine neue Identität zu erschaffen oder ein Programm oder eine Ideologie unter einem Namen zu entwerfen. Es ist eine absichtliche Anspielung auf Solarpunk. Wir entlarven Solarpunk als das, was es tatsächlich ist. Ein Konzept des Greenwashing und die realitätsleugnender, verblendender Hoffnungsideologie, welches von liberalen Kräften leicht kooptiert werden kann und bereits wird. Wildpunks brauchen kein Hopium, eine Wortkombination aus Hope, Hoffnung und Opium, um sich zu berauschen. Unser Rausch ist der direkte Angriff gegen die Autorität, gegen jede Struktur der Macht. Zum Manifest. Erstens. Wildpunk entwickelt kein Programm für die Zukunft und hält nichts von vorgefertigten Bauplänen. Es ist dynamisch und fließend und passt sich stets den Gegebenheiten an. Sämtliche Punkte dieses Manifests können angepasst oder verworfen werden. Es sollte so viele solche Programme geben, wie es AnarchistInnen gibt. Während du dies liest, denke darüber nach, was für dich persönlich mitschwingt und was nicht. Erschaffe dein eigenes Manifest. Wildpunk ist so wild wie die Anarchie selbst. Zweitens, Wildpunk ist anarchistisch. Es gibt keine Freiheit ohne Anarchie und daher kämpfen wir gegen jede Autorität in all ihren Facetten und Erscheinungsformen. Es ist die Autorität, die die Welt ins Chaos gestürzt hat, seit sie vor etwa 10.000 Jahren das erste Mal aufgetaucht ist. Drittens, Wildpunk ist inspiriert von JägerInnen und SammlerInnen, von afrikanischen, nomadischen und kleinbäuerlichen Stämmen, von indigenen Kulturen des Widerstands, von primitiven Lebensweisen. In diesen Lebensweisen finden wir eine Quelle der Inspiration, wie wir die Anarchie in unseren Herzen und unseren Räumen aufflammen lassen können. Es lodert ein Feuer in uns, viertens, und dieses Feuer tragen wir hinaus in die Welt. Wildpunk steht für direkte Aktion, Sabotage, Rebellion, Aufstand. Wir mögen den Klimawandel nicht mehr aufhalten können, doch wir können die Verursachenden und ihre Infrastrukturen der Dystopie angreifen und zerstören. Fünftens. Der zentrale Angriffspunkt der kapitalistischen Zivilisation ist die Industrie, welche die Erde und unsere Körper vergiftet hat. Wildpunk kämpft nicht dafür, die Produktionsmittel zu übernehmen, sondern die Mittel der Zerstörung zu ergreifen und sie verdammt nochmal zu sabotieren und niederzubrennen. Sechstens. Wildpunk erkennt, dass vermeintlich grüne Energien nicht grün sind. Egal, was die Herrschenden uns auch auftischen wollen, jede dieser Energien wurzelt in einem beispiellosen Ökozid. Energieinfrastrukturen, auch die angeblich grünen, sind weitere wunde Angriffspunkte der Herrschaft. Siebtens. Wildpunk steht für Degrowth und Minimalismus. Nicht minimalistisch im Sinne von, wenn wir alle nur weniger konsumieren, können wir den Klimawandel aufhalten, sondern minimalistisch im Sinne von, das eigene Leben von unnötigem und belastendem Konsum zu befreien. Würde die Weltrevolution tatsächlich kommen und jede Autorität zerschlagen, wäre es ohnehin das Ende der Industrie und des Konsums. Domestizierte Menschen sitzen in sterilen kleinen Kisten gefangen und werden mit Pestiziden und Maissirup gefüttert, während sie arbeiten, konsumieren, konsumieren, konsumieren und dann sterben. Das ist kein Leben. Das ist keine Anarchie. Das ist ein Albtraum, eine verdorbene Höllenwelt, die uns alle durch eine Gehirnwäsche dazu gebracht hat, sie für akzeptabel zu halten. Sick. Achtens. Wir vernetzen uns gemeinsam, um die Dystopie zu bewältigen, denn niemand überlebt und kämpft lange allein. Dieses Band basiert auf Affinität und Freundinnenschaft. Gender von mir eingefügt, nicht einer erzwungenen Gemeinschaft, in denen wir unsere eigenen Ideale, unsere Wünsche, Träume und Bedürfnisse einem gespenstischen Konsens unterwerfen und opfern. Neuntens. Wildpunk kämpft für Landback. Bei Landback geht es darum, die Gewalt zu beenden, die nicht nur den indigenen Völkern, sondern auch unserer Erde angetan wird. Nur 5% der Weltbevölkerung besteht aus indigenen Völkern, die auf ihrem angestammten Land leben. Aber diese Völker schützen 80% der biologischen Vielfalt des Planeten, das Herz und die Gesundheit der Erde selbst. Während die Industrie im Inbegriff ist, die Erde in eine Wüste zu verwandeln, ist es von besonderer Wichtigkeit, so viel indigenes Land wie möglich zu erkämpfen und zu erhalten. Vielleicht werden es indigene Völker sein, die der Erde neues Leben einhauchen, wenn die Wüstenschöpfer von ihrer eigenen Dystopie verschlungen werden. Zitat: Einige indigenen Gemeinschaften verteidigen, angetrieben durch ein tiefsitzendes Landbewusstsein, bereitwillig die biodiversen wilden Gemeinschaften, von denen sie ein Teil sind, gegen unsere Entwicklungen. Andere werden regelrecht dazu gezwungen, weil irgendwelche Staaten sie, berechtigt oder nicht, als Hindernisse für Entwicklungen ansehen oder weil diese schlichtweg ihr Habitat zerstören wollen. Um sich neue, menschliche Subjekte, andere natürliche Ressourcen oder schlicht Land einzuverleiben. So oder so stellt die mörderische Natur der Zivilisation auf diese Weise ungewollt sicher, dass der Widerstand minoritärer indigener Gemeinschaften von den Bergen Orissas bis in den Amazonas oftmals die beste Verteidigung auch von Ökosystemen darstellt. Solidarität und gemeinsame Kämpfe mit diesen Gemeinschaften sind oftmals die erfolgversprechendsten Strategien für biozentristische Libertäre. Gleichzeitig erfordern sie meistens die wenigsten Kompromisse. Desert. Zehntens. Wildpunk steht für echte Dekolonialisierung. Das bedeutet, dass wir die Ursache des Kolonialismus und Neokolonialismus selbst, die Zivilisation, identifizieren und herausfordern. Wir müssen Überlegungen anstellen, wie wir den Würgegriff der Zivilisation lockern können, um wieder etwas atmen zu können. Elftens. Im Einklang mit dem Ursprung des Wortes radikal, das sich vom lateinischen Wort für Wurzel ableitet, muss die heutige radikale Praxis einen botanischen Ansatz versorgen. Oh, das ist der botanische Ansatz. Die Kultivierung eines Systems, das uns nährt, anstelle eines, das uns zerstört. Guerillagärtnern, das Sehen von Wildblumen in der ganzen Landschaft, Upcycling, das sind alles Methoden, die wir anwenden können. Wir müssen Räume schaffen, die uns so weit wie möglich nähren, auch wenn wir uns nicht aus den Fängen der Industrie lösen können. Herbizide, Fungizide, Pestizide und andere Gifte haben die Böden für Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte vergiftet. Mit diesen Konsequenzen werden wir uns auseinandersetzen müssen. 12. Wildpunk unterstützt jede Waldbesetzung. Lasst nicht zu, dass die letzten Wälder dieser Erde gerodet werden. Kämpfe, soweit es möglich ist, für den Erhalt jedes letzten bisschen Grüns. 13. Während die Klimakatastrophe immer näher kommt, also ich würde sagen, es ist vorbei, es ist 11:55, aber okay, während die Klimakatastrophe immer näher kommt, leben wir eine Welle der Obdachlosigkeit und Klimaflucht. Besetze Räume für Obdachlose und Geflüchtete und verteidige sie mit allen Mitteln. Zitat: Obwohl zukünftige Kriege eine logische Fortführung der gegenwärtigen Verhältnisse sind, werden sie wahrscheinlich wesentlich größer und extremer als die heutigen Auseinandersetzungen ausfallen. An einigen Orten werden die Leute, unter ihnen AnarchistInnen, Klimakriege in libertäre Aufstände transformieren können. An anderen wird es schlicht ein Kampf ums Überleben oder vielleicht nur um einen bedeutsamen Tod in Würde sein. Diejenigen, die in relativ stabilen, gemäßigten sozialen Umgebungen leben, politisch und klimatisch, werden vermutlich einem immer repressiver werdenden Überwachungsstaat gegenüberstehen und einer Masse, die zunehmend Angst vor den Barbaren außerhalb der Mauern haben wird. Desert. 14. Schaffe und kämpfe für Freiräume und autonome Zonen des Widerstands, in denen wir unregierbar sind. Es mag unmöglich sein, der kapitalistischen Zivilisation gänzlich zu entkommen, doch während die Welt zerbröckelt, wächst etwas von innen. Indem wir das, was uns erhält, anstatt das, was uns zerstört, kultivieren, können wir andere Menschen inspirieren, dasselbe zu tun, um diese Zonen des Widerstands erweitern und verbinden. Ein wichtiges Element dieser Bemühungen ist der Aufbau von Netzwerken, um Wissen und Ressourcen zu teilen und unsere gemeinsamen Kapazitäten zu erweitern. Zitat: Selbst wenn eine Gegend anscheinend vollkommen unter autoritärer Kontrolle steht, gibt es immer Orte, in denen gelebt, geliebt und von denen aus Widerstand geleistet werden kann. Wir können diese Orte vergrößern. Die globale Situation scheint über uns hinauszugehen, die lokale Situation allerdings nicht. Als AnarchistInnen sind wir weder komplett machtlos noch potenziell allmächtig, glücklicherweise. Desert. 15. Diese Zonen sind nicht nur Zonen des Widerstands, sondern auch Zonen der Heilung, in denen wir von schweren Traumata heilen können. Wir können uns nicht nur auf den Angriff verlassen, wir brauchen auch Orte des Rückzugs. Ohne Heilung werden wir früher oder später selbst zerbrechen. 16. Wildpunk schließt behinderte Menschen im Kampf mit ein. Es sind diejenigen, die selbst in vielen anarchistischen Räumen und Diskursen übersehen und ignoriert werden, und auch diejenigen, die zu den am stärksten Betroffenen der sich anbahnenden Katastrophe gehören. Wir müssen in der Lage sein, behinderte und kranke Menschen um uns herum zu versorgen und ihnen die notwendige Unterstützung zukommen zu lassen. 17. Alle sind im Kampf involviert, wenn sie es wollen und oder können. Die Zivilisation hat viele von uns sowohl physisch als auch psychisch verstümmelt. Manche von uns werden nicht in der Lage sein, sich am direkten Kampf zu beteiligen, doch das macht uns nicht entbehrlich. Vielleicht sind wir nicht in der Lage, einen Hammer in die Hand zu nehmen, haben dafür aber andere Fähigkeiten, wie Hacken. Doch auch ohne eine Beteiligung am Widerstand, egal auf welche Wege, sind wir alle gleich wichtig. 18. Der Klimawandel ist bereits da und wird sich nicht mehr aufhalten lassen. Die Wüste kommt. Es ist von besonderer Dringlichkeit, dass wir gemeinsam Überlebenstechniken erlernen. Der industrielle Kapitalismus hat uns von lebenswichtigen Vorgängen abgeschottet, sodass wir heute vieles verlernt haben, weil die Maschinerie für uns das Denken übernimmt. Lerne Fähigkeiten und Fertigkeiten und teile diese. Wie wollen wir unregierbar werden, wenn wir nicht einmal in der Lage sind, ein Feuer zu entzünden, ganz ohne Streichhölzer und Feuerzeuge? Oder wie wir diese selbst erschaffen können? 19. Bewaffnete Selbstverteidigung wird einen immer größeren Platz einnehmen, je weiter sich die Katastrophe zuspitzt. Wir müssen uns auf Konflikte vorbereiten und wie wir damit umgehen. Das schließt neben Selbstverteidigung auch das Training mit Waffen mit ein. Verlasse dich nicht auf den Frieden. 20. Sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Rieche ich da ein Zitat, ob sie nun kommen mag oder nicht. Wie wollen wir uns behaupten, wie wollen wir von uns behaupten, AnarchistInnen zu sein, wenn wir gleichzeitig die autoritären Erziehungsmethoden unserer Eltern und Großeltern bei unseren eigenen Kindern anwenden? Auf diese Weise züchten wir immer wieder eine neue Generation heran, die sich an die Autorität klammern wird, weil sie nichts anderes gelernt haben. Töte den Kopf, den Kolonisator und die Autorität in deinem eigenen Kopf. Das war das Wildpunk-Manifest. Ja, jetzt ist meine Stunde schon fast vorbei und ich wollte wie immer noch viel mehr Dinge sagen. Zum Beispiel, waren wir auch beim Wälderverteidigen und die Rodungssaison hat begonnen. Es gibt mehrere Waldbesetzungen hier in der Gegend und in anderen Gegenden. Zum Beispiel die Moni und hier jetzt auch konkret Lützerath hat ganz doll aufgerufen und ich will hier vielleicht 2-3 Worte, was ihr tun könnt. Kommt jetzt nach Lützerath zu einem geplanten Termin, ab dem 1. Oktober war Beginn der Rodungssaison, 10.10., das ist am Sonntag, gibt es einen Dorfspaziergang. 29.10. bis 5.11. gibt es ein Anti-Abris Skillshare und das Umräumbar-Festival mit Protestcamp, weil zum 1.11. voraussichtlicher Räumungsbeginn ist. Teilt unseren Aufruf, siehe unten, bestellt Mobi-Material und verbreitet es in euren Lieblingscafés, AZs, Unis, FreundInnen. Schreibt uns eine Mail an mobi@luetzerath.lebt.info mit Adresse und Paketgröße. Genau. Ich teile einfach nochmal kurz den Aufruf zur Verteidigung von Lützerath. Seit über einem Jahr leben und kämpfen AktivistInnen in Lützerath, einem kleinen Dorf direkt an der Kante des Tagebaus Garzweiler im Rheinland. Was von Lützerath noch übrig ist, soll diesen Herbst RWEs kapitalistischer Zerstörungswut zum Opfer fallen, damit der Konzern weiter Braunkohle verfeuern kann. Hört sich bekannt an, ist es auch. Viele von uns kämpften im Hambacher Forst und sorgten dafür, dass er erhalten bleibt. Jetzt liegt es wieder an uns, den Konzern und seine Verwertungslogik in die Schranken zu weisen. Wenn Sie diesen Herbst Lützerath zerstören wollen, legen Sie sich mit einer Bewegung an, die sich nicht mehr aufhalten lässt. Wir stehen vor dem letzten Showdown um die Kohle in Rheinland. Und dafür brauchen wir dich jetzt. Wir haben hier einen Ort des widerständigen Lebens geschaffen. Hier versuchen wir uns ohne kapitalistische Leistungszwänge zu bilden und unsere Autonomie in die Praxis umzusetzen. Dieses zu verteidigende Gebiet nennen wir nach dem Vorbild französischer Kämpfe Zone à défendre oder Saat. Denn Lützerath ist bedroht und wird von RWE und Polizei angegriffen. Ab Oktober kommen hier Rodungs- und Räumungsmaschinen. Deswegen kommt vorbei. Verteidigen wir gemeinsam die Saat Rheinland. Wir haben den Hambi verteidigt, wir werden auch Lützerath verteidigen. Die 1,5-Grad-Grenze verläuft vor Lützerath und wir werden hier ihre Einhaltung durchsetzen. Wir haben Kraftwerke lahmgelegt, RWE Millionen gekostet und mehr als einmal gezeigt, was wir von einem Staat und System halten, der Profite über Menschen stellt. In den Bäumen oder im Hüttendorf verhandeln wir nicht mehr, denn die Klimakrise kennt keine Kompromisse. Also Klettergurt und Werkzeug einpacken und sich auf einen Herbst des Widerstandes vorbereiten. Dir fehlen die Skills? Kein Problem. Lützerath ist ein Ort des gemeinsamen Lernens, des Aufeinanderachtens und des sich Weiterbildens. Also kommt her und schließt euch uns an. Mehr Infos unter luetzerath.lebt.info lützerath.info. Wow, das habe ich jetzt schneller vorgelesen, als ich dachte. Okay. Es gibt also dieses Spannungsfeld zwischen sozialer Utopie und einem Anerkennen des Endes dieser Zivilisation. Und ich sehe darin eben eigentlich auch gar keinen Widerspruch. Ich weiß, wie ich leben will, und ich will das in die Praxis umzusetzen beginnen. Vielmehr wird meine eigene Wahrnehmung, dass wir eigentlich gar keine andere Möglichkeit haben, als anzufangen, die Dinge wirklich ernst zu meinen, den unklaren Pfad der Autonomie mit offenem, tanzenden und kämpferischen Herzen zu beschreiten. Es ist völlig unklar, was da kommt. Es gibt keinen Plan. Und das fühlt sich gefährlich an, aber auch gut. Denn, und hier spiele ich auf das Kollektiv Brecht an, um diesen letzten historischen Bogen auch noch zu schlagen. Ja, hab nur einen Plan, sei nur ein großes Licht. Und dann mach noch einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlecht genug. Doch sein höheres Streben ist ein schöner Zug. Blut, blut. Ich habe kein religiöses höheres Streben. Ich habe keine Hoffnung, die höher gesetzt ist als eine Glut in mir, eine Flamme, eine Hoffnung auf euch, auf mich, eine Hoffnung auf das Ausprobieren. Ich kämpfe um mein eigenes Überleben und um das der Menschen um mich herum, denn dieses System tötet uns täglich und wir haben es angefangen zu doll zu akzeptieren und sehen gar nicht mehr, wie krank es uns macht. Aber in dem Moment, in dem ich die gesamte traumatische Kackscheiße sehe und anerkenne, da erglüht sowas wie Hoffnung. Und zwar nicht eine Hoffnung auf die perfekte Welt, die nach der Weltrevolution kommt, sondern eine Hoffnung darauf, dass eine andere Welt möglich ist. Ein Wissen darum, dass es nicht die ganze Welt sein kann oder muss, aber dass ich die Welt um mich herum transformiere, indem ich auch mich selbst transformiere, anfange, mich ernst zu nehmen und das Leben wirklich zu verändern, auch derer um mich, im Gespräch, gegen jegliche Autorität, in Liebe und auch, weil es so viel mehr Spaß macht, als vor mich hin zu versauern und den Mut zu verlieren und zynisch zu werden. Das waren meine Worte.